herzlich willkommen zur 14. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Peter Lutsch zu Gast. Peter ist Mitgründer der Plattform Sidepreneur.de und die richten sich speziell an nebenberufliche Gründer. Seine Mission ist es, mit der Plattform Menschen für das Unternehmertum zu begeistern und die German Gründungsangst, wie er es nennt, ein wenig zu verringern. Wie er das genau macht, erfährst du gleich im Interview. Vor allem sprechen wir heute aber über unser beider Lieblingsbuch, nämlich Deep Work von Cal Newport. Und wie man es schafft, neben einem Vollzeitjob noch ein eigenes Business aufzubauen und wie Deep Work dabei helfen kann, berichtet Peter aus seiner eigenen Erfahrung. Also lass dich inspirieren. Ja, Peter, herzlich willkommen in meinem Podcast dieses Mal.
Hallo Dennis, danke für die Einladung.
So, wir starten direkt mal mit so einer klassischen Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Was wolltest du denn als kleines Kind mal beruflich werden?
Was wollte ich als kleines Kind mal werden? Also ich glaube, lange war Koch hoch im Kurs. Mhm. Irgendwann auch mal sicherlich der Polizist oder so, aber das hat sich dann alles schnell gezeigt, dass es dann eher doch in die unternehmerische Richtung gegangen ist. Und dass ich meine kreative Freiheit brauche.
Ich überlege gerade, ich habe keine Kinder, aber du hast ja schon Kinder, gell? Haben die schon eine Idee, was sie mal werden wollen? Und sind das heute dann immer noch so klassische Berufe wie Koch oder Polizist? Oder ist es dann irgendwie so UX-Designer oder Sidepreneur oder keine Ahnung?
Ja gut, also meine Kleine, die ist ja jetzt 3, die hat noch keine Berufswünsche, aber die Große, bei der ist es so, gerade die Tierärztin, vielleicht auch die normale Ärztin, ausgehend von ihrer Mama.
Okay.
Aber ja, es ist, glaube ich, auch eher noch klassisch, was der Papa da so macht. Das weiß sie irgendwie noch nicht so.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu, was der Papa so macht. Lass noch mal kurz ein bisschen zurückblicken, wenn du so zurückschaust. Was waren denn so 2, 3 wichtige prägende Phasen oder auch Momente irgendwie in deinem Leben?
Mhm. Also sicherlich war es ein prägender Moment, dass ich das Unternehmertum für mich entdeckt habe, in Kombination damals auch mit einem großen Verlust, dass ich meine Mutter verloren hatte, schon relativ früh, und auch so gemerkt habe, dass ja alles relativ schnell vorbei sein kann und man irgendwie so selbst auch gestalten sollte, wenn man ja was im Leben erreichen will, im Sinne von ja für sich selbst auch zu erreichen und für andere irgendwas bewegen zu können, dass man dann in die Handlung kommen muss, weil man nie weiß, so wie lange man Zeit hat. Und ja, ich bin da ganz happy eigentlich. Viele machen ja so Schulbashing. Auch ich war nicht besonders guter Schüler. Aber was ich sagen muss, wir hatten da so ein Projekt damals in der 12. Klasse, meine ich, war das, wo wir eine Planfirma gründen durften und uns einfach austesten durften im Unternehmertum. Und das war so ein Aha-Erlebnis, so rückblickend für meinen jetzigen Werdegang, ja.
Und du bist dann aber nicht direkt nach der Schule selbstständig geworden, oder?
Ich bin während der Schulzeit das erste Mal selbstständig geworden. Ach, und zwar bin ich 18 geworden und bin dann ins Gewerbeamt gelaufen und habe die Leute genervt, dass sie mir erklären, wie ich da jetzt eine Firma anmelden kann, weil wir damals Veranstaltungen gemacht haben, relativ groß dann irgendwann auch, so 1000 Personen, 6-mal im Jahr.
Okay.
Und das ging während der Schulzeit los und das hat mich auch während dem Studium dann noch begleitet. Und ja, so bin ich quasi in die Selbstständigkeit ins Unternehmertum gekommen.
Ah, krass. Okay. Und jetzt nochmal für die Hörer oder auch für mich aktuell, womit verdienst du dein Geld? Über welche Tätigkeiten kommt bei dir Geld rein?
Mhm. Ich war bis vor kurzem noch Angestellter in einem Corporate Startup von Axel Springer, hatte so ein geregeltes Einkommen und hat mich letztes Jahr im Herbst dazu entschlossen, Vollzeit jetzt in das Thema Sidepreneurship einzusteigen. Klingt erstmal komisch, aber wir machen die Plattform, wie der Name sagt, schon die Plattform richtet sich an nebenberufliche Gründer und das haben wir halt vor 3 Jahren gestartet, wo ich und meine Mitgründerin Juliane Behnert selber in dieser Phase waren, dass wir nebenberuflich gegründet haben und einfach rausfinden wollten, ob da noch andere draußen sind, die so ticken wie wir. Mhm. Und diese Plattform ist über die Jahre relativ groß geworden und so kam jetzt die Entscheidung, dass wir das als Startup wirklich aufziehen wollen mit Team und ja, das mache ich jetzt aktuell.
Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ist auch schon wieder 3 Jahre her bestimmt, gell? weil.
Ja, genau, so ungefähr. Nee, nur ein bisschen kürzer, glaube ich sogar.
Ja, 2018 wahrscheinlich. Ja. Ja, genau, als ihr ins Media Lab eingezogen seid und ich euch da ein bisschen coachen und helfen durfte, sidepreneur.de weiter zu entwickeln. Und ja, echt, also auch aus meiner Warte immer wieder spannend zu beobachten, was ihr alles macht, wie umtriebig ihr seid, wie gut sich das entwickelt. Also es ist echt ganz cool. Aber jetzt nicht nur die positiven Seiten interessieren mich natürlich, sondern auch so, was jetzt vielleicht gerade dann in der Phase, wo du noch nicht Vollzeit gearbeitet hast, sondern eben als Sidepreneur, was waren da so irgendwie die größten Herausforderungen, Schwierigkeiten, die du hattest?
Ja gut, man hatte halt so das Thema sicherlich das Zeitmanagement, wenn man einen Angestelltenjob hat, eine Familie hat und nebenbei auch noch Unternehmer ist, dann ist es so natürlich immer die Herausforderung, alles unter einen Hut zu kriegen und sich gut selbst zu strukturieren. Und gerade wenn man von der Veranlagung, glaube ich, eher so wie ich, eher kreativ ist, kreativer Chaot auch irgendwo war mal zumindestens, dann muss man sich da schon ganz gut durchstrukturieren, damit man das alles gebacken bekommt. Und natürlich wie beim Vollzeitunternehmer auch, das Unternehmertum habe ich letztens gerade selber in einem Interview gehört, das ich geführt habe, weil es so 95% ist es echt, kann es echt nervig sein und anstrengend sein, aber wegen den anderen 5% macht man das, weil das so cool ist, das dann selber gestalten zu können und das mit so viel positivem Impact verbunden ist, dass man das sich gerne antut. Und das ist natürlich beim Sidepreneurship auch nicht anders, sogar vielleicht langwieriger, sage ich mal, weil das so ein Projekt natürlich über einen längeren Zeitraum dann entsteht, wenn man nicht Vollzeit reingehen kann.
Ja, genau, man sich immer wieder die Zeit auch irgendwo rausschneiden muss dann zwischen den ganzen anderen Themen, die du ja auch schon angesprochen hast, wie ein Vollzeitjob, wie eine Familie, wie Freunde, wie Hobbys, wie was auch immer da noch irgendwie die Zeit gerne haben möchte. Und wir wollen ja halt auch so ein bisschen über das Thema Deep Work sprechen. Das passt ja eigentlich perfekt zum Zeit- und Selbstmanagement. Weißt du noch, wann du das Buch zum ersten Mal gelesen hast?
Ich habe es tatsächlich während dem Studium gelesen.
Okay.
Und zwar habe ich ja schon gerade gesagt, also dass ich neben dem Studium oder ich habe noch studiert, während ich gearbeitet habe. Sagen wir mal so rum. Und es war natürlich, man musste dann relativ effektiv, effizient sein, beides, um das Ganze gebacken zu bekommen. Und dann habe ich mir natürlich auch mal angeschaut, wie machen das andere oder wie haben das andere vor mir gemacht, dass sie das Ganze ja effizienter gestaltet haben auch und bin dann darauf gestoßen, ja. Und habe das dann gelesen und das war so ein bisschen so ein Aha-Moment für mich, weil ich festgestellt habe, dass man über sehr, sehr viel freie Zeit am Tag eigentlich verfügt. Ja. Gerade bevor man halt irgendwie auch Familie hat oder wenn man jetzt auch nicht gerade Angestelltenjob und Unternehmertum und Familie hat, aber man hat irgendwie trotzdem immer das Gefühl, dass man für nichts Zeit hat, was eigentlich total kurios ist, wenn man sich den Tag mal ein bisschen durchstrukturiert. Und so bin ich dazugekommen, mich damit zu beschäftigen.
Ja, eigentlich steht ja auch gar nicht also so viel drin wie in den meisten Ratgebern. Gell? Die Kernaussage ist ja halt, überleg dir, was so die Aufgaben sind, die du wirklich nur du kannst, die dich von den anderen irgendwie abheben, die dich ausmachen, wo du halt echt voll drin aufgehst, voll konzentriert bist, eben dieses Thema Deep Work. Und dann versuche halt möglichst viel Zeit irgendwie am Tag dafür einzuplanen, wobei er ja auch schreibt, glaube ich, mehr als 4-5 Stunden am Tag kann man gar nicht Deep Work wirklich betreiben, weil man halt dann einfach sich gar nicht so lange am Stück konzentrieren kann. Und deswegen, also fand ich das Konzept auch mega spannend und wenn man sich halt mal so selbst hinterfragt, auch ich wieder heute irgendwie, ja, diverse E-Mails geschickt und so weiter und man denkt dann, man ist total produktiv, aber eigentlich ist man nur beschäftigt und hat trotzdem nicht so viel gemacht am Ende des Tages.
Absolut. Und gerade wenn man dann irgendwie mal in dieses Thema Sidepreneurship eingestiegen ist, dann wird man automatisch, kommt man auch automatisch in diese Deep Work-Zone rein, weil man natürlich sich auch gut überlegen muss, was man wann am Tag macht und wann man dann die Zeit sich dafür noch abkapselt. Das war dann so die praktische Umsetzung von der Theorie und ja.
Und wo wendest du es an? Also machst du es ganz bewusst und sagst jetzt, heute habe ich irgendwie 2 Stunden Deep Work oder ergibt sich das einfach so oder wie kann man sich das bei dir vorstellen? So?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe natürlich schon so Zeit am Tag, die ich mir für so, ja, konzentriertes Arbeiten zurechtlegt. Aber er geht ja auch in seinem Buch von so verschiedenen Philosophien aus. Und bei mir ist es so irgendwie das Thema zwischen so dieser bimodalen Philosophie, wo du bestimmte Tagesabschnitte dir zurechtlegst, wo du dann wirklich Deep Work machen willst, und die journalistische Methode, wo man halt auch, wenn sich Möglichkeiten ergeben eben, dass man die dann gezielt schnell nutzt, weil man einfach die Opportunität hat, jetzt mal konzentriert zu arbeiten. Und das ist einfach dem geschuldet, dass bei mir auch nicht jeder Tag ist wie der andere und ich dann auch ein bisschen flexibler sein muss. Mhm. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr gut arbeiten kann. Das hat auch mit der Ablenkung zu tun, wenn es abends oder nachts ist. Also ich bin so ein bisschen Nachteule.
Okay.
Und wenn dann die Family ja im Bett ist und ich dann Zeit habe, dann nochmal 2 Stunden konzentriert zu arbeiten, dann schaffe ich halt auch wirklich viel nochmal zusätzlich von der Arbeit, die eben jetzt meine wirklich volle Aufmerksamkeit braucht. Ich habe es auch um eine Zeit mal gemacht, so bevor meine erste Tochter geboren wurde, dass ich so diesen 5 AM Club gemacht habe, dass ich immer um 5 aufgestanden bin und bis um 7 schon mal 2 Stunden weggerockt habe, sozusagen an Tasks, die jetzt wirklich volle Aufmerksamkeit von mir ja verlangt haben, aber das ist dann natürlich hinfällig geworden irgendwann, weil dann nutzt man jede Stunde Schlaf, die man noch kriegen kann.
Ja, das und wenn du, wahrscheinlich bist du auch wirklich mehr so der Abend- oder Nachttyp dann, gell? Davon, meine, kann man sich absolut, auch mal drüber streiten, gibt es da eine Veranlagung oder nicht, aber bei mir ist es ganz klar, also abends ab 10 Uhr bin ich echt genervt und habe auch überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten, dafür morgens um 5 ist meine beste Zeit des Tages und bei dir ist es wahrscheinlich dann eher umgekehrt.
Bei mir ist es eher umgekehrt, das war aber auch schon immer so, irgendwie auch schon während der Schulzeit, wenn ich irgendwie gelernt habe, habe ich das am besten gemacht, wenn es ruhig war um mich herum. Und darum geht es ja auch beim Deep Work, dass man sich auch so irgendwie von den äußeren Umfeld auch ein bisschen so abkapselt und dann auch wirklich schafft, sich nur darauf zu konzentrieren und jetzt nicht vom Handy zum Beispiel abgelenkt zu werden, weil da eine Push-Nachricht kommt oder zwischendrin jetzt mit dem einen oder anderen noch einen Kaffeeklatsch zu halten, sondern halt wirklich die Zeit findet, wo man am Tag richtig produktiv halt auch arbeiten kann.
Ja, und ich glaube, gerade für Sidepreneure ist es halt dann die Schwierigkeit oder auch die Chance, halt entweder morgens oder dann abends entsprechend sich Zeit für das eigene Business zu nehmen, neben dem Dayjob, weil ja, tagsüber findet man da wahrscheinlich dann schwierig die Zeit oder fehlt auch das Verständnis der Kollegen. Aber morgens oder abends ist dann für die beste Zeit. Das absolut. Gegenteil von Deep Work ist ja so Shallow Work, nennt er das, also völlig belanglose Aufgaben, wo man halt so vor sich hinarbeitet und denkt, man ist produktiv, aber eigentlich ist man nur beschäftigt. Da verfällt ja jeder von uns irgendwie mal öfter in den Modus. Wann ist das bei dir häufig der Fall? Wann beobachtest du das so?
Ja gut, also gerade wenn ich halt eben nicht ablenkungsfrei arbeiten kann, lasse ich mich ja sehr schnell dazu verleiten, da muss man auch ganz ehrlich sein, dann mal rechts und links zu schauen und dann doch mal in den sozialen Netzwerken zu sein, gerade wenn man so viel das auch beruflich macht, zum Teil wie ich. Also ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel, mir ist es jetzt egal, was in den nächsten 2 Wochen auf Social Media passiert, weil ich die Kanäle natürlich auch für mein Business nutze, aber das birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass man dann doch mal den interessanten Artikel sieht plötzlich in der Timeline und dann sich drauf konzentriert oder man wird von den Kids irgendwie abgelenkt. Ich habe mir das halt einfach angeboten, wenn ich merke, dass ich jetzt auch gerade nicht vom Mindset da drin bin, so im Deep Work Modus, dass ich dann auch gezielt mal einfache Arbeiten mache, die ich jetzt vielleicht machen muss, weil ich sie nicht outsourcen kann. Zum Beispiel irgendwie Buchhaltungsthemen, wo man vielleicht jetzt für seine eigene Selbstständigkeit das halt macht, was nicht die Firma jetzt angeht, aber es halt einfach du machen musst im Endeffekt, aber was jetzt nicht geistig Hochleistungssport ist, dass ich einfach dann solche Arbeiten mache und natürlich alles andere, so gut es geht, outzusourcen, aber das ist auch ein Lernprozess, da bin ich auch lange noch nicht am Ziel. Ich merke immer wieder, dass ich mich dahinter fragen muss, was ich jetzt wirklich selbst machen muss.
Ja, genau.
Und was ich auch irgendwie wegturfe, weil das Thema ist einfach das, vieles macht einem ja auch wirklich Spaß, auch von den Arbeiten, die vielleicht nicht so sinnig sind, dass man sie selber macht, auch als Unternehmer. Ja. Aber weil man es halt gerne macht, tut man es halt einfach. Und sich da zu disziplinieren, ist auch nicht immer einfach.
Ja, das stimmt. Wie geht's der Juliane, deiner Mitgründerin? Kann die leichter delegieren oder fällt es dir auch schwer, irgendwie die Sachen dann abzugeben und so?
Also ich, jetzt äußere Einschätzung, ich finde, sie ist dann natürlich sehr viel strukturierter. Sie kann das schon, glaube ich, recht gut. Nicht zuletzt ist es auch deswegen der Grund, dass ich immer so ein bisschen so visionär rumspinne, sage ich mal im positiven Sinne, und sie das Ganze dann auch wieder einordnet und schaut, wie die Ressourcen dafür überhaupt zur Verfügung stehen und mich dann ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen bringt wieder. Und ich glaube, ihr fällt es ein bisschen leichter. Ich bin halt so ein bisschen der Entdeckertyp. Wenn ich irgendwie ein neues Thema sehe, was ich halt sehr spannend finde, dann möchte ich da natürlich auch reingehen, weil es mich halt selbst auch sehr interessiert.
Ja.
Und das ist natürlich auch so eine persönliche Entwicklung, die du dann halt einfach gehen musst.
Machen. Ja, das stimmt. Wenn ihr jetzt euren Sidepreneurin, die ihr auf eurer Plattform auch mit Podcast, mit Blog und den Meetups und so jetzt ziemlich gut mit Content versorgt. Was gibt ihr denen damit? Wie schafft man es als Zeitpreneur am besten, in Deep Work zu kommen, außer zu sagen, ja, setz dich abends um 10 hin oder setz dich morgens um 5 hin? Was sind da noch so Tipps, um da reinzukommen?
Also, was wir halt gemerkt haben, wir haben jahrelang viel inspirierenden Content rausgehauen und viele Leute haben das auch gelesen, aber so dieses Thema ins Machen zu kommen, fällt halt sehr vielen Leuten sehr schwer. Also die lassen sich gerne inspirieren und finden das auch alles toll, aber dann, wenn es in die Umsetzung kommt, ist es dann auch für einmal nur noch ein Bruchteil der Menschen. Und deswegen haben wir da auch ein bisschen gerade jetzt für dieses Jahr und so das Ziel gesetzt, viele Leute in die Umsetzung zu bringen, viele Leute einfach auch zum Gründen zu bewegen. Und das versuchen wir immer den Leuten zu sagen, indem sie halt, wenn sie zum Beispiel eine Geschäftsidee gefunden haben, dann gibt es ja ganz viele Leute, die haben ja so diese Fear of Missing Out, die schauen eine Geschäftsidee nach der anderen an und freuen sich darüber und das könnte ich noch machen. Naja. Sie sagen, hey, sobald du diese Geschäftsidee hast, dann setz dich wirklich mindestens den einen Abend und wenn es sein muss, die Nacht noch hin und schreib das erste Konzept runter. Und mach die ersten Sachen. Registriere eine Domain. Schreib dein Business Model Canva runter oder mach halt irgendetwas, um erst den ersten Schritt zu machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr, sehr viel höher, in diesen Modus zu kommen, auch konzentriert zu arbeiten und vor allem loszulegen. Sonst schippert das alles so ein bisschen vor sich hin und es passiert nichts und es passiert dann aber auch über Jahre lang nichts.
Ja, das stimmt. Dieser erste Schritt ist extrem wichtig, gell? Dass die Leute einfach mal ein E-Mail verschicken, wie du sagst, eine Domain registrieren. Gut, ich hatte auch schon genug Leute, die eine Domain registriert haben und dann ist auch nichts passiert. Aber dennoch ist dieser erste Schritt entscheidend. Die spannende Frage ist halt danach dann, gell? Also wie schaffen sie es dran zu bleiben neben so einem Ganztagesjob, der ja auch teilweise schon 50 Stunden und mehr vielleicht die Woche umfasst.
Genau, aber der zweite Schritt, nachdem man den ersten natürlich gemacht hat, ist dann einfach sich auch Gleichgesinnte zu holen, die auch an den ähnlichen Themen arbeiten. Das ist so ein entscheidender Faktor. Im Startup-Umfeld sagt man ja immer, Teamgründungen sind gerade bei Investoren beliebter als Einzelgründungen. Das kann man aber natürlich auch auf jegliche andere Gründungen oder auf jegliche andere Themen auch umlagern. Es muss ja nicht das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit sein. Man kennt es ja sehr gut aus dem, wenn man jetzt sich am Anfang des Jahres vornimmt, man möchte jetzt wieder mehr Sport machen und man geht jetzt dreimal die Woche zum Sport machen und dann nach 2 Wochen ist es höchstens noch einmal, hilft es halt einfach, wenn man einen Sparringspartner hat. Und im Unternehmertum, in Selbstständigkeit ist es das Gleiche. Man hat so seine Ziele am anfänglich, aber dass man dann dranbleibt, hilft es halt einfach, wenn man jemanden hat, der auch drauf schaut, ob du dranbleibst und vor allem dich auch mal motiviert, wenn du gerade so im Tal bist und umgekehrt.
Ja.
Und das kann natürlich ein Mitgründer sein in dem Fall oder das kann aber auch einfach eine Person sein, die auch gründet oder abseits vom Unternehmertum an ähnlichen Themen sitzt und Herausforderungen hat, dass man sich einfach mit denen zusammentut in eine kleine Mastermind, entweder zu zweit, zu dritt oder auch mehr, so wie es halt für einen passt und sich dann auch committet auf bestimmte Ziele.
Ja, weil gerade die Sidepreneure ja normalerweise dann halt eher andere Angestellte um sich herum haben. Und ich kenne es ja selbst noch so aus meiner Angestelltenzeit, die ja haben schon auch alle viele Ideen, aber sie sind ja nicht umsonst angestellt und halt nicht selbstständig oder Sidepreneure, sondern ja, genießen ja auch so die Vorzüge, sind teilweise auch ein bisschen bequem vielleicht und da fehlt halt dann einfach der Austausch so auf Augenhöhe und dieser Spirit irgendwie dann auch sich abends nochmal hinzusetzen und halt 2-3 Stunden nochmal was für das eigene Business zu machen.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht spezifisch jetzt für Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Ja. Das lässt sich auf jegliche andere Bereiche auch umlegen. Es ist einfach immer besser, mit Gleichgesinnten an einem Thema zu arbeiten. Wir Menschen sind Rudeltiere irgendwo auch. Und wir fühlen uns immer sicherer auch und etwas zu tun, was andere auch tun. Und wenn man die Leute halt dann findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dranbleibt, viel, viel höher.
Ja, definitiv. Hast du da, klar, jetzt ist eure Plattform, gell? Ihr bietet natürlich ein Netzwerk an, um die Leute auch zu vernetzen. Gibt es sonst noch irgendwelche Tools, Tipps, Tricks, Apps, keine Ahnung, die dir spontan einfallen, um die Leute irgendwie ins Machen zu bringen, ins Handeln zu bringen oder sie zu unterstützen, einfach dran zu bleiben? So?
Also ich kann nur den persönlichen Austausch empfehlen. Es gibt zwar viele coole digitale Tools. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig natürlich. Also wir nehmen jetzt gerade hier auf, muss man vielleicht noch dazu sagen.
Ja, genau, Ende März.
Es ist gerade Corona-Krise überall. Wir hoffen dann, wenn das Podcast-Interview ausgestrahlt wird, dass sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass, oder ich auch persönlich gerade, dass Offline-Treffen mit Gleichgesinnten ein sehr cooles Tool ist. Ja. Man kommt einfach aus seinem normalen Umfeld erstmal raus, sieht da draußen auch andere Leute, die an den gleichen Interessen haben, die an den gleichen Themen arbeiten. Und das hilft auf jeden Fall schon mal. Natürlich ist es nicht überall leicht, jetzt zu Meetups zu gehen, zu Netzwerktreffen, wenn man gerade irgendwo total auf dem Land sitzt und man hat da einfach nichts Größeres, keine größere Stadt in der Nähe. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man mal auf Facebook geht und das nicht irgendwie zur Berieselung von seichten Videos nutzt, sondern einfach mal Facebook-Gruppen zu seinem Thema, was einen interessiert, recherchiert und da mal gezielt schaut, wer ist da noch so drin und an welchen Themen arbeiten die gerade und sich auch so Mitstreiter zu suchen. Das sind, glaube ich, ein paar ganz coole Tools.
Ja, das stimmt. Naja, das ist super. Und bei dir ist es jetzt so ein bisschen back to the roots dann quasi, wenn du schon im Studium und mit 18 die ersten Veranstaltungen organisiert hast und jetzt wieder die Meetups organisierst. Was waren das damals für Events, die du da gemacht hast?
Das waren damals Oberstufen- und Studentenpartys, also kein Business-Kontext. Es war ein Business, aber es war keine B2B-Veranstaltung, wie man es sagt. Aber ich komme aus Rosenheim eigentlich. Das ist so eine mittelgroße Stadt. Damals gab es halt einfach noch nicht so viele Veranstaltungen da und das haben wir ganz gut zur richtigen Zeit genutzt und dann ist es relativ schnell groß geworden damals. Aber ja, es ist auf jeden Fall so wieder, wenn man so am Abend dasteht und dann schaut, wer kommt jetzt. Hoffentlich kommen genug Leute. Hat sich Gott sei Dank noch nie bewahrheitet, dass es nicht viele Leute waren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gab es mal so einen Abend, wo ihr ganz alleine da standet? Nee, anscheinend ja nicht, oder?
Also jetzt bei den Meetups noch überhaupt nicht. Ja. Natürlich hat das ein bisschen so leicht seichte angefangen. Ich glaube, beim ersten Meetup in München waren so 20, 25 Leute da. Und jetzt eigentlich sind städteübergreifend immer so 40, 50 Menschen pro Meetup zum Thema Sidepreneurship dabei. Und das finden wir schon super eigentlich. Mal sehen, wo der Weg da noch hinführt. Aber es ist natürlich schon was anderes, als wenn früher, wo man eine Party gemacht hat und da kamen dann 1000 Leute irgendwie. Das ist schon nochmal eine andere Größenordnung. Aber
vielleicht solltet ihr Sidepreneur-Partys machen oder so, gell?
Vielleicht so Online-Marketing-Rockstars-mäßig.
Ja, genau. So in der Größenordnung immer denken. Das wäre doch eine ganz coole Idee.
Ja, aber vielleicht so ganz kurz noch als Werbeblock. Ja, Wenn sich die Corona-Krise tatsächlich ein bisschen abflacht, dann hoffen wir, dass wir im September dieses Jahr auch unsere erste Konferenz machen werden. Und da wird es natürlich dann auch eine nette Abendunterhaltung geben und die Spaß macht nochmal. Und wenn der ein oder andere Lust hat, dann kann er da gerne vorbeikommen in München.
Ja klar, teile ich dann auch sehr gerne, wenn das Event dann final feststeht. Drück mir die Daumen, dass es bis dahin wieder Veranstaltungen gibt in der Größenordnung. Ja. Das wäre schon cool.
Auf jeden Fall.
Ja, spannend. Dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Ich habe noch einige kurze Abschlussfragen und die Bitte um eine kurze Antwort. Mal gucken, was dir so dazu einfällt. Welche Apps außer oder Apps oder auch Webseiten außer Sidepreneur.de natürlich kannst du sonst noch den Hörern und Hörerinnen empfehlen, die inspirierend sind oder sie weiterbringen oder wo du sagst, ja, die nutzt du jeden Tag?
Also seit einem halben Jahr nutze ich sehr, sehr intensiv LinkedIn, weil es einfach so meinen Social-Media-Konsum verändert hat. Da ist jetzt eigentlich so das, was mich an Inhalten interessiert. Und es ist auch unglaublich cool, das als Publisher zu nutzen, weil man echt mit seinen Inhalten noch rausgehen kann.
Ja.
Sonst die App Meetup, haben wir jetzt gerade schon ausführlich drüber gesprochen.
Ja, genau, kennen auch immer noch ganz wenige Leute, mit denen ich spreche in Deutschland. Meetup.com oder die Apps, echt, das sind so coole Meetups drauf, gell, wo man sich treffen und mit anderen vernetzen kann, aber es ist immer noch nicht so
absolut bekannt. Ja. Genau, was nutze ich, schaue jetzt gerade hier mal so auf meinem Handy, was nutze ich sonst noch? Ja gut, bei mir noch als Podcaster die Auphonic-App für mobiles Aufnehmen, das ist jetzt vielleicht nur für eine Handvoll Leute interessant.
Ja, für mich zum Beispiel.
Genau. Und ansonsten, ja, so mir hilft es auch immer, ich habe natürlich auch so eine Sport-Tracking-App drauf, bei mir ist es Freeletics und was ich lange Zeit jetzt auch genutzt habe, aber ein bisschen wieder weggekommen bin, ist Headspace gewesen, wo ich einfach versucht habe, auch mal in die Meditation einzusteigen, aber so für mich gemerkt habe, dass ich dann doch beim eintönigen Sport machen am besten neue Gedanken fassen kann irgendwie dieses Aktive dann brauche. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht so den richtigen Zugang zur Meditation gefunden, einfach.
Ja, ich glaube auch, also erstmal muss schon in der Stimmung irgendwie sein, braucht ein bisschen Ruhe und dann ist halt auch Übung, Übung, Übung. Also ich mache jetzt auch Headspace wieder seit 6 Wochen so, jeden Tag eigentlich und klappt mittlerweile echt ganz gut. Und man wird, oder ich werde auch so ein bisschen süchtig danach. Aber ich lese auch parallel jetzt dieses hier Google-Buch Search Inside Yourself. Da geht es ja auch viel um Achtsamkeit und Meditation und so. Und also es ist auch, steht immer drin, es ist halt wie ein Muskel, der trainiert werden will. Und dauert natürlich auch ein bisschen, bis man da so seine Routine gefunden hat. Aber ich finde auch beim Sport, das ist ja eigentlich wie Meditation. Also wenn ich irgendwie so Trailrunning mache in den Bergen oder so und da über die Stock und Stein springe, dann bin ich voll im Fokus und voll im Moment, weil anders geht's gar nicht, sonst würde ich mich ständig hinlegen. Und das ist echt... Ja.
Sonst. Dieses Running High, was man sonst auch hat.
Ja,
ich wusste gar nicht, dass du umgestiegen bist von Marathon auf Trailrunning.
Ja, umgestiegen spannend. Würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber ich mache beides so ein bisschen. Und also ich liebe echt Trailrunning so seit dem letzten Jahr eigentlich. War jetzt gerade vor 2 Wochen, als wir noch das Haus verlassen durften, in Berchtesgaden, da mit einem Kumpel unterwegs. Und ja, ist schon echt irgendwie ganz cool, weil man halt nicht einfach nur flach auf der Straße und auf dem Asphalt läuft, sondern auch irgendwie den Berg hoch und oben dann meistens die Aussicht genießen kann und ja, abwechslungsreiche Wege hat, es wird nie langweilig, also das ist echt ganz
cool. Ich.
So, zweite kurze Frage, nach der ersten langen Antwort. Welches Sorry. Buch hat dich so am meisten geprägt, neben Deep Work natürlich?
Bei mir war es so dieses klassische Buch, was ganz viele Unternehmer so zum Einstieg gelesen haben. Das war die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Gar nicht mal unbedingt ganz krass wegen den Inhalten 1:1, sondern weil es so irgendwie so ein Mindshift war, einfach auch mal in dieses Thema einzusteigen, Unternehmertum, und dass es nicht immer nur das Hustling-Thema ist, rund um die Uhr zu arbeiten, sondern das einfach auch mal clever aufzustellen, das Ganze, und sich auch zu überlegen, wie kann ich jetzt auch ein Business entwickeln, das für mich arbeitet und nicht nur ich für das Business.
Ja.
Das fand ich ganz spannend.
Ja, also echt auch immer wieder lesenswert. Ich habe es, glaube ich, auch schon 3-mal gelesen und entdecke immer wieder neue Aspekte darin. Das ist echt inspirierend. Gibt es noch einen Ratschlag, den du irgendwie in deinem Leben mal bekommen hast, erhalten hast und mit meinen Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
Ja, ich glaube schon. Also das Thema, dass man sich nicht von anderen die Grenzen aufzeigen lassen sollte, weil das habe ich auch ganz, mir war es auch ganz lange wichtig, was andere mir gesagt haben, wie das zu sein hat. Und es hat dann irgendwann, glaube ich, auch gerade durch diesen Einstieg in das Unternehmertum, wo ich mir dann auch irgendwie so sicher war, dass ich immer so irgendwie meinen Weg finde, ich muss nur kreativ und flexibel sein, hat mich da so ein bisschen befreit und gesagt, dass ich meine eigenen Grenzen einfach definieren möchte. Und das wünsche ich halt jedem, dass er dahin kommt, dass er sagt, okay, er möchte seine eigenen Grenzen definieren oder die auch ausreizen und immer wieder mal überspringen.
Ja.
Also sich nicht von anderen die Grenzen definieren zu lassen, weil das sind meistens halt einfach ihre Grenzen und nicht unbedingt die eigenen.
Ja, perfektes Schlusswort. Da gibt es, glaube ich, gar nichts mehr viel hinzuzufügen. Wie können denn die Hörer und Hörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen, aber dich unbedingt kennenlernen wollen, irgendwie mit dir in Kontakt treten? Über welchen Kanal am besten? LinkedIn hast du schon genannt, oder?
Genau, also LinkedIn ist eigentlich am besten. Einfach da nach Peter Lutsch suchen und dann habt ihr so einen direkten Draht zu mir. E-Mail bin ich immer nämlich ganz schlecht. Das muss ich eingestehen. Aber ansonsten gerne auch über sidepreneur.de oder den Sidepreneur Podcast einfach mal einschalten. Vielleicht ist das Thema ja auch spannend.
Cool. Dann sind wir am Ende. Danke dir für die Zeit, für die spannenden Punkte zum Thema Deep Work, Sidepreneurship und vielen anderen. Und genau, bis bald. Mach's gut, Peter.
Vielen Dank. Bis bald.
Ja, vielleicht sollte ich überlegen, einen Kalender für das nächste Jahr anzufertigen mit den schlauesten und besten Ratschlägen meiner Podcast-Gäste. Den von Peter fand ich heute auf jeden Fall auch wieder super. Lass dir nie von anderen deine Grenzen aufzeigen, denn wahrscheinlich sind es nur ihre Grenzen und nicht deine. Und wenn du vielleicht Lust hast, nebenberuflich dich selbstständig zu machen, dann schau gerne mal auf sidepreneur.de vorbei. Wie hat Peter ja auch angesprochen, da gibt es regelmäßige virtuelle Meetups im Moment. Da war ich auch schon bei einem dabei. Das ist super cool. Jede Menge inspirierende Leute. Also schau dir das gerne an. Ja, empfehle gerne mal einen Podcast weiter, wenn er dir gefallen hat. Und freue dich auf die nächste Folge. Dann geht es um den optimalen Umgang mit E-Mails. Bleib inspiriert. Bis nächste Woche.